Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wie lebt man ohne Gott? Wir buchstabieren das in dieser Stunde für verschiedene religiöse Orientierungen durch. Und dafür möchte ich jetzt über die Türkei und den Islam sprechen. Wenn man der letzten staatlichen Umfrage von 2014 Glauben schenkt, dann leben in der Türkei 99,2% Muslime. Das restliche knappe Prozent teilen sich Christen und Juden. Allerdings, nennenswerte muslimisch geprägte Minderheiten wie die Aleviten werden beim sunnitischen Mehrheitsislam einfach einsortiert und die Möglichkeit, so etwas wie ohne Religion oder atheistisch anzugeben, existierte schlicht gar nicht. Neuere Umfragen von privaten Meinungsforschungsinstituten zeichnen denn auch ein anderes Bild. Da tauchen nämlich schon ungefähr 5% Menschen auf, die als nicht religiös und damit auch als nicht muslimisch eingeordnet werden. Das mag nach wenig klingen, ist aber eine ernsthafte Herausforderung für die Regierung von Präsident Recep Erdogan. Denn der wollte eine neue, fromme Generation in einer muslimischen Nation heranziehen. Über Atheismus in der Türkei habe ich mit Pierre Hecker gesprochen. Er forscht am Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien der Universität Marburg zu Atheismus und Kulturpolitik in der Türkei. Und ich wollte von ihm wissen, was denn die Situation für nichtgläubige Menschen in der Türkei so schwierig macht. In Deutschland zum Beispiel ist es ja verglichen damit inzwischen kein großer Akt mehr, keiner Religion anzugehören.
Zunächst mal würde ich argumentieren, dass wir auch in Deutschland nach wie vor eine Privilegierung des Religiösen erfahren. Und das ist auch durchaus in deutschen Kontexten der Diskriminierung, eine aktive Diskriminierung von nicht religiösen Personen und Atheisten stattfindet. Sie müssen nur mal versuchen, an einer hessischen Grundschule ihr Kind aus dem alternativlosen Religionsunterricht rauszunehmen. Das verursacht auch schon Schwierigkeiten und macht auch hier Religionslose unsichtbar. Was bedeutet das in der Türkei? Ich hätte jetzt gerade von Religionsunterricht gesprochen. In der Türkei bedeutet das momentan, dass es einen verpflichtenden Religionsunterricht für muslimische Kinder gibt. Neugeborene werden automatisch als Muslime registriert und müssen demnach auch am Religionsunterricht teilnehmen. Und das ist ein sunnitischer Religionsunterricht. Also sprich, alevitische Kinder werden darüber diskriminiert, aber eben auch die Kinder von religionslosen Familien. Also um Ihnen ein Beispiel zu nennen, einer meiner Interviewpartner, der selbst aus einer muslimischen Familie stammt, hat zuletzt seine Tochter, die in die Schule kam, als Christin registrieren lassen, um zu vermeiden, dass sie am Religionsunterricht teilnehmen muss. Also das heißt, es gibt solche Ebenen staatlicher Diskriminierung und dann haben wir natürlich auch noch eine Diskriminierung, die ja in der Alltagswelt stattfindet. Es gibt im Türkischen so einen Ausdruck, der heißt Mahalle Baskısı, also der Druck des Viertels, das ist der soziale Druck, der auf Personen ausgeübt wird. Die Norm ist es, religiös zu sein. Also wir haben ein religionormatives Umfeld. Es erwartet, dass man religiös ist, dass man muslimisch ist. Oder wenn man es nicht ist, zumindest die religiösen Werte und Gebräuche respektiert. Und die Fragen von Respektlosigkeit in diesem Fall kann dann schon sein, zu sagen, okay, ich faste nicht während Ramadan. Also das kann schon als Respektlosigkeit wahrgenommen werden und das kann durchaus diszipliniert und sanktioniert werden. Also in meinen Interviews hatte ich Fälle, in denen Personen ihren Job verloren haben, weil sie sich öffentlich zum Atheismus bekannt haben. Sehr viele andere Personen, die sich als nicht religiös, atheistisch identifizieren, verbergen diese Identität. Also das heißt, sie nehmen aktiv an religiösen Praktiken teil. Also sie gehen mit den Kollegen zum Gebet oder sie fasten während Ramadan, einfach weil sie sich fürchten, dass sie hier Repressionen erleben. Das kann, wie gesagt, das kann soziale Ausgrenzung sein, das kann der Jobverlust sein, das kann aber in extremen Fällen auch physische Gewalt bedeuten.
Das sind wahrscheinlich sehr individuelle Motivationen, die Menschen dazu treibt, sich von Religion abzuwenden oder gar nicht erst irgendwie Zugehörigkeit zur Religion oder zum Islam zu entwickeln. Gibt es denn irgendwie Gemeinsamkeiten dabei, trotz aller Individualität?
Ja, wir erleben in der Türkei eine sehr weitgehende große Debatte über Religionslosigkeit und Atheismus seit mehreren Jahren. Und eines der zentralen Argumente von Seiten eines religiös-konservativ geprägten Milieus ist es, dass es im Islam ja eigentlich keine Religionslosigkeit gibt und geben kann. Und Personen, die den Islam verlassen, die tun das ja nur, weil sie sich verwestlich haben, weil sie sich selbst kolonialisieren. Das sei der einzige Grund. Und deshalb halte ich es für wichtig zu betonen, dass es sich hier wirklich um individuelle Prozesse handelt. Das heißt, um individuelle Erlebnisse. Also sei das nun Erlebnisse in der eigenen religiösen Erziehung, in denen Andersdenkende diskriminiert werden und die Personen das nicht mehr mit ihren eigenen Werten vereinbaren können. Das kann aber auch bedeuten, dass Personen sagen, oh, ich habe mich immer so vor der Hölle gefürchtet und das macht für mich alles keinen Sinn, oder dass bestimmte Doktrinen nicht länger akzeptiert oder geglaubt werden. Oder aber, und das ist auch ein weiterer Grund, dass Personen sagen, ich wende mich ab von der Religion, weil das Religiöse ja stark identifiziert wird mit der aktuellen herrschenden Elite, die sich in Anspruch nimmt, wir repräsentieren den Islam und diese Elite ist aber korrupt, sie verhält sich unmoralisch und wenn das der Islam ist, dann will ich damit nichts länger zu tun haben. Also es gibt diese ganze Bandbreite. Aber dennoch ist es so, dass sich bestimmte Muster erkennen lassen und wir haben natürlich auch eine sehr heterogene Gruppe an Menschen, die die Religion verlassen. Ich habe das da so ein bisschen lax versucht zu untergliedern in drei Gruppen. Zum einen haben wir die quasi Natural Born Atheists, das heißt, das sind Personen, die in ihrem Leben eigentlich gar nicht religiös sozialisiert sind. Das ist vor allem eine ältere Generation, jenseits der 60, die weder einen Religionsunterricht in der Schule erlebt hat, noch im familiären Umfeld religiös sozialisiert war. Dann haben wir noch eine andere Gruppe, die religiös, aber doch säkular geprägt war und für die im Laufe des Lebens die Religion immer mehr an Bedeutung einfach verliert. Also das Religiöse verschwindet quasi fast schon passiv aus dem Alltag. Und dann haben wir aber auch noch eine Gruppe, die ich bezeichne als Disillusioned True Believers, also die desillusionierten wahren Gläubigen, das heißt Personen, die selbst in einem religiös-konservativen Umfeld aufgewachsen sind, unter anderem auch Studierende der Theologie, auch Leute, die sich früher wörtlich fundamentalistisch oder islamistischen Gruppen zugeordnet haben und die über eine aktive geistige Auseinandersetzung mit den religiösen Quellen für sich festgestellt haben, entweder das macht für mich logisch keinen Sinn, das Religiöse, oder hier werden auch Wertkonzepte vertreten in der Religion, die ich nicht weiter vertreten kann. Und deswegen verabschiede ich mich aus der Religion.
Diese Gruppe von Menschen, die sich mal als sehr gläubig verstanden haben, aber jetzt den Sinn der Religion nicht mehr sehen können, ist auch, wenn ich es richtig verstehe, diejenige, die das herrschende religiös-politische Establishment besonders beunruhigt, oder?
Ja, das ist sicherlich richtig. Wir erleben seit etwa 5 Jahren, dass in einem zunehmenden Maße von Religionsmüdigkeit gesprochen wird in der Türkei. Also dieser Begriff der Religionsmüdigkeit ist jetzt kein Begriff, den ich geprägt habe, sondern das ist ein Begriff, den vor allem 2 Personen geprägt haben, die aus einem religiös-konservativen Milieu stammen. Das ist zum einen Ayşe Behüllaş. Ayşe Behüllaş ist ein Gründungsmitglied der heute regierenden AKP und sitzt auch aktuell im türkischen Parlament für die AKP. Die andere Person ist Necdet Subaşı, ein Religionswissenschaftler, der leitende Funktionen innerhalb der Behörde für religiöse Angelegenheiten innehatte. Und beide sprachen vor etwa 5 Jahren plötzlich von Religionsmüdigkeit innerhalb unserer Jugend. Und mit unserer Jugend meinten die Jugendliche, die einem religiös-konservativen Umfeld entstammen. Also nicht die ohnehin schon vermeintlich gottlosen Kemalistinnen, sondern eben unsere Jugendlichen, die AKP repräsentieren und quasi auch die potenzielle weitere AKP-Wählerschaft darstellen.
Und die eigentlich ja ihr ganzes Leben unter diesem Einfluss gestanden haben.
Genau, richtig. Ne? Also es wird auch häufig von dieser Generation Z gesprochen, das heißt jene Jugendlichen, die sich an nichts anderes mehr erinnern können als an diese 20 Jahre AKP-Regierung und die auch die ganze Umstrukturierung im Bildungsbereich miterfahren haben. Ja? Also Erdogan sprach vor etwa 10 Jahren von diesem Ziel, eine religiöse Generation zu erziehen. Und in diesem Zusammenhang wurden auch Schulcurricula geändert, es wurden zunehmend religiöse Schulen gefördert. Also das heißt, es ist diese Generation, die wirklich diesen ganzen Desäkularisierungsprozess in der Gesellschaft eigentlich durchlaufen hat, die jetzt eigentlich noch religiöser sein müssten. Plötzlich aber stellt sich raus oder vermeintlich raus, oh, die werden ja religionsloser und kehren der Religion zunehmend ihren Rücken. Und was damit aber gemeint ist, sind eigentlich 2 unterschiedliche Sachen. Während Ayşe Behüllaş damit sagte, na, die kehren sich von der Religion ab, die haben keine klaren Feindbilder mehr, es wird nicht mehr klar unterschieden zwischen wir und die anderen, also die anderen wären eben die gottlosen Kemalisten, meinte Necdet Subaşı damit was anderes. Und was er damit meinte, war eigentlich so eine Profanisierung des Religiösen, dass das Religiöse immer mehr zu einem Konsum- und Lifestyle-Produkt wird. Also man bucht den religiös geprägten Urlaub, man trägt die religiöse Mode oder man ja, man trinkt jetzt irgendwie den Traubensaft in der Weinflasche. Es ist natürlich alkoholfreier Traubensaft, aber es wird zu einem Konsumgut und die spirituelle Ebene geht verloren. Also diese zwei Ebenen der Debatte gab es und selbst diese Ebene, die Subasche aufmachte, kritisiert natürlich indirekt massiv die Regierung, die ja versprochen hat, es wird alles religiöser und es wird alles moralischer und plötzlich geht aber eigentlich die Spiritualität, das Kernelement des Religiösen, zunehmend verloren.
Wobei in der Türkei ja eigentlich, das ist ja Teil dieser fast 100-jährigen Tradition des Kemalismus, des Säkularismus auch, Religionsfreiheit besteht.
Ja, auch das ist natürlich richtig. Nach wie vor ist es in der Türkei so, dass die türkische Verfassung den Säkularismus als ein unveränderliches Prinzip definiert und auch die positive wie auch die negative Religionsfreiheit werden per Verfassung gewährt. Nun erleben wir es aber in der Türkei schon seit geraumer Zeit, dass ein Niedergang der Rechtsstaatlichkeit stattfindet und bestehende Gesetze in einem zunehmenden Maße verwendet werden, um auch gegen nicht religiöse Personen vorzugehen. Hier geht es konkret im Strafgesetz und im Artikel 216, Paragraph 3, der eigentlich Diskriminierung gegen religiöse Personen und Gruppen sanktionieren sollte. Ähnlichen Paragraphen finden wir beispielsweise auch im deutschen Gesetz oder im italienischen. Und dieser Paragraph wird in einem zunehmenden Maße als Blasphemiegesetz verwendet. Also sprich, schon allein die Äußerung, ich bin Atheist, ich bin Atheistin, oder die Kritik an religiösen Personen oder religiösen Lehrsätzen in der Öffentlichkeit kann zu einer Anklage von Personen führen mit dem Vorwurf, sie würden die Religion herabsetzen. Und die Frage dessen, was eine Verunglimpfung des Religiösen der Religion ist, das ist ein mittlerweile völlig frei definierbarer Begriff, der nicht mehr vom Gesetz und den Juristen definiert wird, sondern eigentlich von der provozierten Öffentlichkeit, die sagt, oh, ich fühle mich jetzt damit herausgefordert.
Ist religionslos zu leben dann ein Akt des politischen Widerstands?
Ja, Religionslosigkeit kann als Akt des politischen Widerstands gesehen werden, auch wenn das vielleicht gar nicht so intendiert ist, sondern es geht um die Wahrnehmung einer bestimmten Handlung oder Nichthandlung, die als widerständig angesehen wird. Und konkret geht es hier beispielsweise darum, dass bestimmte religiöse Praktiken nicht länger öffentlich durchgeführt werden, nicht länger performt werden quasi. Also das heißt, wenn eine Person während Ramadan nicht mehr fastet oder in der Öffentlichkeit Alkohol trinkt oder nicht mehr zum Freitagsgebet regelmäßig geht, dann kann das als ein widerständiger Akt wahrgenommen werden. Natürlich wieder vor diesem ganz konkreten politischen Hintergrund, dass wir eine herrschende Elite haben, die sich religiös identifiziert, die ihre Legitimität zu einem großen Teil aus ihrer religiösen Identität zieht.
Leben ohne Glauben, wenn die islamische Religion so eng mit der nationalen Identität verknüpft ist, wie das gerade in der Türkei der Fall ist, dann kann Atheismus durchaus auch als ein Akt des politischen Widerstands verstanden werden. Ich habe darüber mit Pierre Hecker gesprochen. Er leitet an der Universität Marburg ein Forschungsprojekt zu Atheismus und Kulturpolitik in der Türkei. Ganz herzlichen Dank.